Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich Ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie. Bei mir heute zu Besuch ist eine ganz besondere Gästin und zwar sitzt mir virtuell gegenüber Sophie van Montagu. Ursprünglich habe ich sie kennengelernt als eine Kundin bei mir in den Ernährungsberatungen und dann bin ich aber auf ihren Instagram-Account aufmerksam geworden, wo sie ein ganz, ganz tolles Thema vermittelt und zwar das Thema Medical Training. Sophie ist Hundetrainerin und hat sich eben genau auf dieses Medical Training spezialisiert. Vielleicht magst du dich aber gerne auch noch mal kurz vorstellen. Was machst du? Wie bist du da hingekommen, was du machst?
Genau, mein Name ist Sophie und ich lebe mit meiner Hündin Satutu im Münsterland. Ich sage immer zwei wundervolle Berufe. Ich bin einmal Lehrerin an einer Förderschule und nebenberuflich eben Hundetrainerin. Und da hat mich der Weg irgendwann sehr stark zum Medical Training geführt. Meine eigene Hündin hat mich da tatsächlich hingeführt, weil früher mochte sie viele Pflegemaßnahmen gar nicht gerne. Also Zeckenziehen war eine Zeit lang nur mit drei Leuten möglich. Zwei halten fest und einer zieht die Zecke. Und sie wurde schon sehr früh am Auge verletzt von einem anderen Hund. Und die Prozedur mit Salbe und Tropfen und Co. war nicht ganz so leicht. Und irgendwie ist mir da bewusst geworden, dass das muss auch anders gehen. Ich möchte nicht, dass ich meinen Hund da so überrumple und zwinge und festhalte. Und genau, dann habe ich mich noch weitergebildet zur Medical Trainerin für Hunde und finde das mittlerweile ganz großartig, dass ich das an andere Teams weitergeben darf, dass eben Pflegemaßnahmen und Tierarztbesuche gar nicht Stress pur für alle Beteiligten sein müssen.
Jetzt bin ich einmal kurz neugierig. Das heißt, du warst aber schon Trainerin, als Satutu eingezogen ist und bist dann auf das Thema Medical Training aufmerksam geworden oder bist du quasi über das Medical Training überhaupt erst sozusagen in das professionelle Hundetraining reingerutscht?
Nee, Trainerin war ich schon und wir hatten auch in der Ausbildung damals ganz am Rande das Thema Medical Training, aber einfach nicht so intensiv, als dass ich mir zugetraut hätte, das ja so richtig fundiert auch anzugehen und ich wollte einfach viel mehr darüber lernen und dann gab es eine Weiterbildung, die ging über, ich glaube, 2 oder 2,5 Jahre, wo man auch mit seinem eigenen Hund ganz, ganz viel trainieren durfte und ganz viel sein Wissen da erweitern konnte und somit konnte ich das einfach noch mal viel ganzheitlicher angehen, das ganze Thema.
Ja, super spannend. Nur um es mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, du warst tatsächlich meine Inspiration, mich da auch tiefergehend mit zu beschäftigen. Mir hat total gut gefallen, immer wie wertschätzend du mit deiner Hündin umgehst, auch in den Instagram-Clips und irgendwie bin ich dann so ein bisschen in die Materie reingerutscht. Jetzt haben wir aber super viel schon das Wort Medical Training verwendet. Erklär doch vielleicht erstmal, was ist das genau und was macht man da? Vielleicht kann sich das nicht jeder so konkret vorstellen, was sich dahinter verbirgt.
Ja, total gerne. Auch in meinem Kopf war früher Medical Training, in meinem Kopf war es auf jeden Fall irgendwas rund um Tierarztbesuche und es ist so viel mehr. Also Medical Training meint die Vorbereitung des Tieres, in meinem Fall jetzt des Hundes, auf jegliche Pflegemaßnahmen oder Behandlungsmaßnahmen. Und das können alle Pflegemaßnahmen zu Hause sein, angefangen beim Anziehen des Geschirrs, über die Fellpflege, übers Krallenschneiden, Medikamente geben, aber eben auch Tierarztbesuche. Also wie kann ich die Besuche stressfreier gestalten? Und das eine ist die Vorbereitung des Tieres auf all diese Maßnahmen. Und eben indem wir ja Lerngesetze bewusst anwenden, können wir den Stress minimieren oder nehmen. Also ich sage immer, man muss ganz ehrlich drauf gucken. Man kann nicht mit Medical Training immer machen, dass alles nur noch ganz, ganz schön ist. Aber man kann oft ganz, ganz viel Stress aus der Situation nehmen und die Pflege- und Behandlungsmaßnahmen viel angenehmer für beide Seiten machen. Also für den Hund, das ist mein Hauptfokus, aber auch für den Menschen. Weil auch für den Menschen, wenn er weiß, zum Beispiel, er muss seinem Hund 2-mal täglich Medikamente geben und das ist jedes Mal ein Kampf pur und beide fühlen sich ganz schlecht, dann finde ich, ist das immer für beide Seiten so, so viel Lebensqualität, wenn man es anders hinbekommen kann.
Definitiv. Manchmal ist es tatsächlich, aber würde ich vermuten so, dass der Weg oft ein bisschen andersrum ist, dass erst der Mensch das Problem hat mit dem Verhalten des Hundes und dann aufmerksam wird auf dein Training und nicht quasi, dass es andersrum aufgezogen wird, wie du gerade sagtest, es stressfrei von Anfang an für den Hund zu machen.
Schön ist es natürlich, wenn die Menschen präventiv sich schon Gedanken machen, aber Oft ist es so, Hunde nutzen ja verschiedene Strategien, wenn sie sich mit Situationen nicht wohlfühlen. Und die Hunde, die es einfach still über sich ergehen lassen, obwohl sie sich nicht gut dabei fühlen, da werden die Menschen oft nicht so schnell aktiv. Vielleicht auch, weil sie es gar nicht sehen. Das muss ja gar nicht immer böse gemeint sein. Aber die Hunde, die, sage ich mal, lauter werden und nach vorne gehen oder die Hunde, die beim Anblick der Krallenzange schon flüchten und einfach Pflegemaßnahmen gar nicht mehr möglich sind, ja, dann spätestens werden die Menschen aktiv und suchen Hilfe.
Genau, aber vielleicht kannst du heute ein bisschen dazu inspirieren, dass vielleicht auch, wo noch keine offensichtlichen Probleme für den Mensch entstanden sind, vielleicht schon mal ein bisschen genauer auf die Hunde geschaut wird, wie die sich denn fühlen in den ganzen Situationen.
Ich hoffe, ich freue mich sehr, dass ich dich auch inspirieren konnte.
Was würdest du sagen, für wen ist das Medical Training geeignet? Also kann ich das schon mit dem Welpen machen? Kann ich das auch noch mit dem 14 Jahre alten Hund machen? Oder ist da das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen, wenn arge Probleme schon da sind? Ja, vielleicht kannst du das so ein bisschen einordnen.
Erstmal vorweg würde ich sagen, mit jedem Hund kann man es machen. Und wenn man mit dem Welpen schon beginnt, dann, also wenn man die Chance hat, das zu tun, dann ist es wirklich ganz, ganz großartig, weil da einfach die Welpenzeit zu nutzen, wo der Hund vielleicht per se ganz viele Reize noch gar nicht unbedingt gruselig findet und ich sie neutral einführen kann, das ist total wertvoll, die Zeit zu nutzen. Oder potenziell gruselige Orte wie den Tierarzttisch oder die Dusche ist später für viele Hunde auch schwierig. Solche Orte einfach von vornherein schon ganz positiv zu verknüpfen, das ist natürlich großartig. Aber auch mit einem älteren Hund oder mit einem Hund, der schon ganz, ganz viele Probleme hat, lohnt es sich immer zu starten. Man muss dann immer gucken, was sind realistische Ziele mit einem Hund, der alle Pflegemaßnahmen ganz gruselig findet und den Tierarztbesuch. Da gucke ich immer, dass wir uns jetzt nicht das Ziel stecken, in 3 Monaten die Welt zu verändern. Das würde Mensch und Hund überfordern. Aber vielleicht kann man kleine Bereiche finden, in denen man was verändern kann. Oder vielleicht kann man die Situation zumindest ein bisschen angenehmer gestalten. Es gibt so viele Schrauben, an denen man drehen kann. Und es lohnt sich immer, sich auf den Weg zu machen.
Und das Spannende, finde ich, ist auch, dass sich das ganze Training ja positiv auf ja auch die anderen Bereiche im Zusammenleben mit den Tieren auswirkt tatsächlich. Daheim habe ich tatsächlich nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Alpakas. Und habe auch mit denen, die finden es ganz, ganz furchtbar, menschliche Nähe und angefasst werden, weil das einfach auch keine Tiere sind, die Körperkontakt pflegen miteinander. Und mit denen habe ich tatsächlich auch angefangen, über Klickertraining die Managementmaßnahmen sozusagen aufzutrainieren, die wir machen müssen. Und das Spannende ist, seitdem ich damit angefangen habe, die sind viel offener. Also die kommen dann immer schon gucken und sind neugierig, machen wir was miteinander. Also wie soll ich sagen, der ganze Umgang von Seite der Alpakas aus mit mir hat sich durch das Training verändert, obwohl ich gar nicht explizit, also mein Ziel war es, die stressfrei einfangen zu können und stressfrei mir die Füße angucken zu können, ob alles in Ordnung ist. Aber es war wirklich ja merklich in anderen Bereichen auch, dass es positiv sich ausgewirkt hat. Würdest du sagen, ist es bei den Hunden auch?
Ja. Ich habe es nach meiner Ausbildung, in der ich, wie gesagt, mit meiner eigenen Hündin so ziemlich, also um die Weiterbildung zu bestehen, musste man mit seinem eigenen Hund so ziemlich auch alles trainieren, von Fellpflege über Krallenschneiden bis zur simulierten Blutentnahme, Duschen und so weiter. Somit hatten wir so einen sehr, sehr intensiven Trainingsweg miteinander. Und danach habe ich gesagt, für mich war das irgendwie so Bindungsarbeit pur. Es ist ja, alle sind immer auf der Suche, was kann ich denn tun für eine sichere Bindung irgendwie. Und für mich war das so, ja, augenöffnend, weil Medical Training beinhaltet ganz viel die Freiwilligkeit des Hundes, den Hund mitbestimmen lassen, den Hund mitentscheiden lassen, wann kann es losgehen mit der Maßnahme, wann braucht er eine Pause, an welchen Stellen muss ich noch anders, noch vorsichtiger vorgehen und so weiter. Und das hat so sehr für eine Verbindung gesorgt und das Vertrauen noch mal viel mehr gestärkt. Also ein großer Baustein im Medical Training sind Kooperationsverhalten. Das heißt, der Hund kann mir durch ein bestimmtes Verhalten zeigen, so, jetzt bin ich startklar, ich steige jetzt mit meinen Füßen auf dieses Target und das heißt, du darfst mich jetzt bürsten zum Beispiel. Und am Anfang fragen sich viele Leute, ja, aber wenn er das freiwillig entscheiden darf, wird er niemals kommen. Aber das Faszinierende ist, je mehr Mitbestimmung ich den Hunden gebe, umso öfter und umso schneller kommen sie in die Situation, weil sie wissen, dass sie Stopp sagen dürfen, dass sie gehen dürfen, dass der Mensch sie nicht völlig überrumpelt, sondern ihm das in kleinen Schritten erklärt. Und das war für mich auch, ähnlich wie du es beschreibst, ganz magisch zu erleben, was das plötzlich auch zwischen Mensch und Tier verändert.
Genau, und du hattest jetzt eigentlich auch schon einen Punkt genannt, da hatten wir kurz im Vorgespräch schon drüber geredet. Mir ist erstmal so richtig klar geworden, lustigerweise durch die Arbeit mit den Katzen und den Alpakas, gar nicht mit dem Hund, aber wie viel ich einfach von dem Hund automatisch erwartet habe zu dulden, im Sinne von, lass dich anfassen, lass mal hier nach den Pfoten gucken, lass dir mal in die Ohrchen schauen, was ich mit den anderen Tieren sozusagen mühsam auftrainiert habe, bis ich dann irgendwie gedacht habe, hey, das war total nicht fair der Hündin gegenüber, mit dem festen Vorsatz, es auch da jetzt anders anzugehen oder ab diesem Zeitpunkt zu ändern. Also es hat schon wirklich so ein bisschen meinen Blickwinkel auf das Ganze geändert. Genau. Ein Wort, was immer zusammenfällt im Zusammenhang mit Medical Training, sind ja diese Kooperationssignale. Kannst du da einmal genauer erklären, was das ist?
Kooperationssignale, Kooperationsverhalten. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Das sind Verhalten, die der Hund zeigt, die mir das Okay geben, dass ich mit der Behandlung beginnen kann. Und die baut man vorher auf. Also so die Klassiker sind zum Beispiel ein Pfotentarget. Das heißt, der Hund steigt mit seinen Pfoten auf ein kleines Balancekissen, also nicht diese wackeligen, sondern schon so auf einen festen Untergrund oder auf ein kleines Höckerchen. Oder das Kinntarget, das bedeutet, der Hund legt sein Kinn auf einem Untergrund ab. Oder die Seitenlage für alles, was an den Pfoten stattfindet. Das heißt, der Hund legt sich auf die Seite. Es gibt noch viele mehr, aber das sind so die, ich nenne sie immer die Allrounder. Und der Hund zeigt dieses Verhalten, also legt sein Kinn ab. Und dann weiß ich, alles klar, jetzt ist sie startklar. Ich darf zum Beispiel anfangen mit den Augentropfen. Und wenn sie aber das Kinn abhebt, dann ist das mein Zeichen für ich höre auf. Das heißt nicht, ich muss für den ganzen Tag aufhören, sondern das heißt erstmal so viel wie, also für mich immer Hände weg vom Hund. Ich nehme dann meine Hände kurz zu mir. Manchmal geht der Hund ganz aus der Situation. Manchmal will er wirklich nur einmal durchschnaufen. Und wenn er dann von sich aus wiederkommt oder einfach nur den Kopf wieder ablegt, dann darf ich weitermachen. Und ich als Mensch habe von vornherein die Idee dieser Kooperation. Der Hund hat die natürlich nicht. Ich muss ihm das erstmal erklären durch einen gezielten Aufbau, dass er die Möglichkeit hat, Stopp zu sagen und eine Pause einzufordern oder ganz zu gehen. Und indem ich ihm das so gezielt beibringe, erlebt er das auch, dass er mitbestimmen darf. Und somit entsteht ja diese Form von Kooperation, von Mitbestimmung. Da kann man schauen, was ist das Richtige für die Behandlung. Also alles, was im Kopfbereich stattfindet, da geht dieses Kinntarget wirklich sehr, sehr schön, weil man ganz viel Ruhe im Kopfbereich hat. Für die Pfötchen geht gut eine Seitenlage, aber ich gucke auch immer, was habe ich für einen Hund vor mir? Wie geht es dem gesundheitlich? Welche Position mag der gerne? Aber natürlich auch an welche Körperstelle muss der Mensch da? Das kann man sehr, sehr individuell gestalten, womit man startet. Genau.
Genau. Und gesundheitlich war oder ist auch schon ein wichtiger Stichpunkt. Natürlich muss man schauen, jetzt aus meiner Tierärztebrille sozusagen, gibt es irgendwelche Einschränkungen? Also wenn ich nochmal das Beispiel mit den Alpakas nehme, eines ist sehr alt, das kann tatsächlich das eine Hinterbein nicht mehr so gut bewegen. Da kann ich jetzt nicht erwarten, dass der das Füßchen so hoch hält, wie die, die erst 3 Jahre alt sind und noch einen gesunden Bewegungsapparat haben. Und das hast du sehr gut gesagt, dass einfach individuell geschaut wird, was kann das Tier auch sozusagen körperlich und den Umständen entsprechend leisten, im Sinne von, inwiefern sind unsere Anforderungen an die Tiere umsetzbar dann in diesen Momenten. Du hattest letztens einen Post, den fand ich ziemlich gut. Da ging es um den Austausch mit den Tierärzten. Also ich komme ja ganz ursprünglich, bevor ich die Ernährungsberatung begonnen habe, habe ich in Anführungsstrichen in der normalen Kleintierpraxis gearbeitet. Und da war es natürlich ein ganz tolles, wenn auch leider seltenes Erlebnis, wenn die Tiere quasi trainiert waren für die Tierarztbesuche, weil es macht natürlich auch für den Tierarzt den Job angenehmer und sicherer. Und wir haben das schon auch gemacht in der Praxis, dass wir geschaut haben, dass wir uns Zeit genommen haben für die Tiere und ja, möglichst uns auf die Tiere eingestellt haben. Wir haben uns dann auch mal auf den Boden neben die gesetzt, wenn die nicht auf den Tisch konnten und solche Sachen. Ich denke, da ist aber auch die Brille von den Hundemenschen quasi auf die Tierarztseite wichtig, weil wir hatten tatsächlich teilweise pro Patient einen 15-Minuten-Timeslot. Und dann ist es natürlich nicht bös gemeint, aber auch jetzt nicht möglich, quasi zu sagen, nee, wir warten jetzt erstmal so und so lange, bis sich alles wieder eingeht. Also ein bisschen muss man natürlich auch als Tierarzt auf die Zeiten achten. Was ich total wichtig fand in deinem Post, ist da einfach den Austausch und die Kommunikation zu suchen. Aber vielleicht kannst du auch nochmal erklären, wie man so Kompromisse finden kann und solche Situationen so gut wie möglich überbrückt, dass es sozusagen praktikabel ist aus der Tierarztseite, aber auch ja ein positives Erlebnis für den Hund.
Ja, ein ganz wichtiges Thema, weil ich mag das auch nicht, dass wir auf die Tierärzte schimpfen und sagen, wegen denen funktioniert das alles nicht, sondern ich selber habe so erlebt, dass wenn man in den Austausch geht und erklärt und fragt, dass auch ganz viel möglich ist. Aber erstmal ist wichtig, dass ich als Tierhalter mir Gedanken mache, an welchen Schrauben kann ich denn drehen? Und beim Tierarztbesuch gehört tatsächlich oft noch viel mehr dazu als bei den Pflegemaßnahmen zu Hause. Weil da ist zumindest die vertraute Umgebung, der vertraute Mensch. Und beim Tierarzt kommen so viele Dinge dazu. Und ich als Mensch kann schon ganz viel verändern, indem ich gucke, wie kann ich Wartezeiten angenehmer gestalten? Wie kann ich meinen Hund mit der Umgebung vertraut machen, wenn vielleicht gar nicht der Echtbesuch ansteht, sodass er die Praxis nicht nur als gruseligen Ort erlebt? Also so Stichwort Happy Visits mit dem Hund machen. Wie kann ich dem Hund im Wartezimmer oder draußen, wo auch immer ich warte, Sicherheit geben durch vertraute Strukturen wie eine Wartedecke, das bekannte Körbchen oder was auch immer? Wie kann ich, wenn wir den Behandlungsraum betreten, dafür sorgen, dass mein Hund da erstmal ankommen kann, statt dass er direkt geschnappt und auf den Tisch gestellt wird? Also so ganz viele Dinge drumrum. Wenn ich da schon schaffe, Stress rauszunehmen, dann hat der Hund einfach noch viel mehr Ressourcen und Kapazitäten für die Untersuchung an sich. Und da kann ich aber auch ganz viel Vortraining leisten, damit gewisse Dinge dann in der Tierarztpraxis gehen. Also ich kann das verstehen, dass wenn ich dann versuche, Dinge umzusetzen, die noch gar nicht richtig trainiert sind und der Tierarzt kann und kann und kann nicht anfangen, dass es dann für den Tierarzt oder die Tierärztin schwierig ist. Also ich glaube, ich muss erstmal ganz viel Vorarbeit leisten, an den Stellschrauben drumherum drehen und vielleicht muss man da auch Kompromisse eingehen, dass Dinge in Kooperation beim Tierarzt funktionieren, also sicher funktionieren, auch wenn es ganz, ganz schmerzhaft wird. Das ist ja ein viel längerer Weg als für Behandlung zu Hause. Aber es gibt Zwischenlösungen. Also zum Beispiel, ich nutze total gerne die sogenannte magische Matte. Das bedeutet, ich habe eine vertraute Matte, die lernt der Hund zu Hause kennen. Da steigt er mit all seinen vier Pfoten drauf und er weiß, wenn ich da drauf hüpfe, dann beginnt eine Behandlung. Und ich übe aber auch, dass der Hund auf dieser Matte zum Beispiel fixiert wird. Also ich übe auch das Festgehalten werden, damit der Hund das als etwas Vertrautes erlebt und nicht ad hoc geschnappt und von irgendwem im schlechtesten Fall festgehalten wird. Und so kann man dem Hund eine kleine Vertrautheit und Mitbestimmung geben. Er darf entscheiden, wann es losgeht und selber auf diese Matte auf dem Tisch hüpfen. Und er weiß aber, ich werde dort auch angekündigt, zum Beispiel festgehalten. Und das wird dann mal schwierig. Das ist jetzt eine sehr, sehr kurz gefasste Form, wie ich es erkläre. Aber das ist dann keine komplette Freiwilligkeit und Mitbestimmung. Aber es ist ein bisschen Mitbestimmung und ganz viel Erwartungssicherheit, die ich durch das Training zu Hause von der Matte, von dem Festgehalten werden und so weiter mit in die Situation bringe, wo ich häufig auch schon erlebe, dass allein das schon für die Hunde ganz viel verändern kann, dass sie plötzlich eine ganz andere Körpersprache haben, dass sie plötzlich zum Beispiel auf dem Tisch wieder essen können, was vorher niemals möglich war. Ja, und ich glaube, das sind so Dinge, die man im Gespräch mit Tierarzt oder Tierärztin klären kann. Was habe ich schon vorbereitet, was bringe ich mit und wie können wir das hier gemeinsam umsetzen?
Genau, und ich denke, da ist der Austausch ganz wichtig, weil natürlich dürfen und sollen die Hunde Menschen für ihre Tiere einstehen sozusagen und sich dazu nichts zwingen lassen von der Tierarztseite. Aber andersrum muss es eben auch für den Praxisalltag praktikabel und sicher sein für alle, die mit dem Tier quasi dann in einem Raum sind. Das hast du aber schön erklärt. Und ich könnte mir vorstellen, dass generell, wenn viel mit dem Hund trainiert wird, dass das Stresslevel, wenn er zum Tierarzt kommt, auch wenn es eine unschöne und aufregende Situation ist, wahrscheinlich in Summe immer noch niedriger ist dadurch, dass er gewohnt ist mit Autofahren, die Matte im Warteraum und so weiter und so weiter. Also es ist ein ganz anderes Level, als wenn man jetzt sagt, ah nee, das kriegen wir eh alles nicht geübt, dann machen wir gar nichts. Dann kommt er mit einem viel höheren Erregungslevel schon überhaupt an in die unschöne Situation, was dann tatsächlich ja nur noch nach hinten losgehen kann.
Genau. Es gibt natürlich auch die Kandidaten, für die es ganz, 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 ganz schwierig ist. Aber da kann man sicherlich im Austausch mit Verhaltensmedizinern auch mit medikamentöser Unterstützung ganz viel erreichen, was häufig auch ein Fuß in die Tür ist und ergänzt mit Training dann ganz viel verändern kann.
Genau. Und das ist ein Thema, da freue ich mich immer total, wenn Hundemenschen, Hundetrainer und verhaltensmedizinisch arbeitende KollegInnen im Austausch sind, weil diese Medikamentengabe gerade in so extremen Situationen auch erstmal manchmal die Türen öffnen, dass die Tiere überhaupt trainierfähig sozusagen werden. Das heißt, auch hier ist ein Austausch sozusagen aus den unterschiedlichen Fachbereichen immer eine gute Idee. Wenn die zuhörenden Hundemenschen jetzt total motiviert sind, hast du vielleicht so eine Mini-Übung, die man zu Hause schon mal angehen kann? Irgendwie eine kleine Hausaufgabe, was versucht werden kann?
Das ist ja passend, Hausaufgaben als Lehrerin. Wobei, an unserer Schulform gibt es gar keine Hausaufgaben. Aber heute darf ich welche geben, ja. Wenn ihr noch gar nicht eingestiegen seid in das Thema und mal einen ersten Schritt gehen wollt in Richtung, ich achte auf das Wohlbefinden meines Hundes und gebe ihm ein bisschen Mitbestimmungsrecht, dann sucht euch doch mal eine Pflegemaßnahme zu Hause aus, die ihr regelmäßig macht, ob Fellpflege oder Krallen kürzen oder Geschirr anziehen. Und achtet dann mal auf die Körpersprache eures Hundes. Also wie sieht, wenn ihr mit dem Bürsten startet, das nehme ich jetzt mal, wie sieht euer Hund aus, wenn ihr ihn mit der Bürste berührt? Verändert sich seine Körpersprache an bestimmten Körperstellen? Also lehnt er sich von euch weg? Gehen vielleicht die Ohren ein bisschen nach hinten oder der Blick von euch weg? Gibt es Körperbereiche, wo der Hund ganz entspannt aussieht? Und haltet zwischendurch mal inne, nehmt die Hände und die Bürste zurück zu euch und achtet mal drauf, bleibt euer Hund in der Situation oder geht er aus der Situation? Also so eine erste kleine Beobachtungsschulung, wie geht's meinem Hund denn mit dieser Pflegesituation?
Genau, einfach die Achtsamkeit mal auf die Hundegefühle sozusagen lenken dann in dieser Situation. Und dann erzähl doch gerne nochmal, wie können die Hundemenschen dich finden? Was ist dein Angebot, wenn sie so richtig Lust haben, einzusteigen in das Thema? Genau.
Ja, also finden könnt ihr mich tatsächlich, wenn ihr mich näher kennenlernen wollt, primär auf Instagram. Da habe ich einen Account namens medicaltraining.sophie.satutu. Da gebe ich ganz viele Einblicke ins Medical Training und dann habe ich auch einige Selbstlernkurse, kleine Einstiegsmöglichkeiten, wie zum Beispiel diese magische Matte für den Tierarztbesuch oder etwas zum Thema Kooperationsverhalten. Auch ein paar ganz spezielle Themen, so wie Zähne putzen oder Krallen kürzen, gibt es in Selbstlernform. Aber immer wieder mache ich auch sogenannte Mini-Medicals, also Live-Webinare zu bestimmten Themen. Die nächsten beiden, die anstehen, ist einmal die Medikamentengabe, weil ich da ganz oft gefragt werde, wie kann ich denn stressfreier Tabletten verabreichen, Augentropfen, Ohrentropfen. Das findet im September statt. Und noch eins im September mit einer Gastreferentin, einer Tierärztin, der Doro Jonen, da wird es um das Thema Erste Hilfe beim Hund gehen, wo sicherlich Medical Training und so Gesundheitsfürsorge sich ganz gut vereinen, was mir auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen ist, dass die Menschen da gut aufgestellt sind.
Das klingt sehr gut. Da ist sicherlich für jeden was dabei. Deine Kontaktinfos und so weiter, das verlinken wir natürlich unten in den Shownotes. Und dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit und für die tolle Inspiration und wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit dem, was du tust.
Dankeschön. Ich wünsche dir auch weiter viel Freude bei deinem Projekt und freue mich, dass ich da sein durfte.